Die Märkte klammern sich förmlich in jede positive Nachricht, in positive Gedanken.
Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL&E Consulting. Aktuelle Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt mit Scholt Janosch.
So war das auch gestern, nachdem endlich der Jay Powell, der Chef der amerikanischen Notenbank, seine Rede vor dem Senat oder Kongress gehalten hat. Was er gesagt hat, das hat man tagsüber schon gesehen. Das ist, wird immer im Vorhinein schon veröffentlicht, seine Rede. Viel wichtiger sind dann die Fragen, die nach der Rede zugelassen sind. Und da hat er zwei wesentliche Aussagen getätigt, die positiv sind für die Märkte. Einerseits positiv, weil es eine klare Aussage ist, und zweitens positiv, weil es so ist, wie es die Kapitalanlagemärkte eingepreist haben. Also die Erwartungshaltung der Märkte war schon vor dem gestrigen Talk, dass am 16. März 0,25% die Zinsen im Dollarraum gehoben werden, also nicht mehr 0,25. Und was viel wichtiger war, dass er klare Stellung bezogen hat zur Bilanz der Notenbank. Die Bilanz der Notenbank ist immer wieder ganz wichtig, weil damit zusätzliche Liquidität im Markt entweder vorhanden ist, zusätzlich dazugegeben wird oder sogar entzogen wird. Und viele Marktteilnehmer haben sich hier schon reingesteigert und haben zu laut darüber gesprochen, und das hat der Markt dann begonnen einzupreisen, dass die Bilanz nicht nur sanft abgebaut wird, sondern sehr aggressiv. Was heißt sanft? Sanft ist, dass wenn die kurzfristigen Anleihen, die von der Notenbank aufgekauft sind, auslaufen, dann keine neuen Anleihen mehr gekauft werden. Das heißt, so wird das Geld langsam dem Markt entzogen. Wenn die Notenbanken intervenieren, ist es meist so, dass sie nicht langfristige Anleihen kaufen, langfristige Kredite vergeben, sondern nur kurzfristige. Und diese kurzfristigen werden, wenn die Bilanz nicht gesenkt werden soll, immer wenn sie auslaufen, immer kurzfristig neu platziert, immer wieder neu vergeben. In diesem Fall, wenn die Notenbank sagt, sie will die Bilanz abbauen und senken, dann wird diese Liquidität nicht mehr neu platziert. Und wer übernimmt statt der Notenbank die Liquiditätsseite? Naja, die Märkte. Das heißt, die Notenbank setzt darauf, dass die wirtschaftliche Stärke so weit ist im Markt, dass das weitergetragen werden kann. Und diese Zahlen, die Rückmeldungen haben wir in den letzten Tagen gehört, dass die Wirtschaft an sich sehr gesund ist. Die Meldungen, die Zahlen, die gemeldet werden, sind positiv. Die Aussichten sind positiv. Das heißt, auf der Seite der amerikanischen Wirtschaft ist die Tragfähigkeit da. Sehr viele Unternehmen schaffen es auch, die Inflation weiterzugeben. Somit ist die Inflation nicht unbedingt ein Problem des Kapitalmarktes und der Aktionäre, sondern es wird natürlich immer mehr zu einem Problem der Verbraucher. Deswegen koppelt sich das dann wieder zurück, und da muss die Notenbank reagieren und versucht durch Zinshebungen die Inflation zu dämpfen. Wobei das natürlich auch immer wieder schwierig ist, weil die aktuelle Inflation nicht auf der Kaufseite, auf der Geldmengenseite entsteht, sondern eher auf der Angebotsengpassseite. Vor einigen Wochen haben wir noch darüber gelesen, dass die Lieferketten wieder funktionieren. Aber in der aktuellen Situation kommen jetzt wieder Meldungen, dass die Lieferketten wieder nicht funktionieren. Sehr, sehr viele Länder, gerade im Rohstoffbereich, kaufen massiv ein. Die Rohstoffpreise gehen nach oben, sowohl auf der Energieseite als auch andere Basisrohstoffe. Russland ist natürlich ein ganz wesentlicher Player, gerade bei den Basisrohstoffen. Palladium ist zu 41%. 41% des globalen Marktes wird von Russland bedient. Platin in der Größenordnung von ungefähr 12, 13%, dann Nickel, Aluminium, Kupfer und so weiter. Ganz dominant ist also Palladium, da ist Russland über 40% dominant und das spüren schon sehr viele Unternehmen. Mit dieser Aussage von Jay Powell hat sich gestern auch die Zinskurve normalisiert. Es hat sich nämlich eine perverse Situation eingestellt, dass die Zinsen der langlaufenden Anleihen haben begonnen zu sinken. Und in einer, sagen wir es Anführungszeichen, gesund wachsenden Wirtschaft sollten die kurzfristigen Zinsen niedriger sein als die langfristigen Zinsen. Und wenn man diese Relation anschaut, die Zinsen zwischen zweijähriger Anleihe und zehnjähriger Anleihe, dann sollte das grundsätzlich eher quasi steil sein. Die Differenz zwischen den beiden sollte hoch sein. Diese Differenz ist aber sehr, sehr stark zurückgegangen in den letzten Wochen. Das heißt, der Kapitalmarkt hat darauf gesetzt, dass wir langfristig keine dauerhafte wirtschaftliche Erholung haben, sondern sogar Rezession haben könnten. Und das ist das Interessante, wenn die Zinskurve invers wird, sich also umdreht, dass die kurzfristigen Zinsen sogar höher sind als die langlaufenden Zinsen, dann haben solche inverse Zinskurven in der Vergangenheit meist so 12 bis 18 Monate später eine Rezession signalisiert. Und deswegen haben die Märkte sich damit so stark beschäftigt, ob jetzt die Zinshebung in Amerika nicht nur 0,5, sondern möglicherweise, also nicht 0,25, sondern sogar 0,5 werden könnte. Weil wenn das passiert wäre, dann hätte sich die Zinskurve bereits jetzt kurzfristig umgedreht und das wäre keine positive Aussicht für die Wirtschaft gewesen. Auf der Energieversorgungsseite, gerade bei Öl, da haben wir gestern kurz darüber gesprochen, aber da sind einige neue Fakten gestern noch rausgekommen. Im Ölmarkt sieht man jetzt natürlich, wenn man tiefer hineinschaut, welche Bedeutung Russland bei der Ölproduktion hat. In den letzten Jahren ist Russland immer stärker und stärker aufgestiegen, hat massiv gefördert und daraus natürlich Einnahmen und Devisen lukriert, die dann, das haben wir vor einigen Tagen gehört, dem internationalen Devisenmarkt auch entzogen wurden, indem sie sehr viel in Gold angelegt haben und zusätzlich auch noch sehr viel eher in Cash, in Rubel geparkt haben. Und dieser Zusammenhang ist deswegen interessant, weil Gold nicht so leicht verkauft werden kann. Wir haben gestern in der Früh darüber gesprochen, dass eine Größenordnung von ungefähr 130 Milliarden Dollar in Gold von der russischen Nationalbank geparkt wird, aber das ist eben physisch und wenn Sie es in Moskau haben, können Sie es nicht ausfliegen und wenn Sie es im Ausland haben, ist es eingefroren im Moment. Und die Barmittel, die Cashmittel, alles was in Rubel ist, das hilft Ihnen nicht, weil Sie können den abstürzenden Rubel mit Rubel selber nicht stützen, dazu brauchen Sie Devisen. Jene Devisen, die aber im Ausland sind, zu denen kommen Sie nicht dazu. Und was jetzt der russische Staat, die Nationalbank gemacht hat, war im Zusammenhang mit Öl sehr interessant. Sie haben nämlich die großen Ölproduzenten, Gazprom und andere staatsnahe Betriebe dazu verdonnert, dass diese Unternehmen ihre Devisen in Rubel tauschen müssen. Damit haben sie eine Kaufkraft oder einen Markt erzeugen können, ohne selber Rubel zu haben, verfügbar zu haben. Die Unternehmen sind ja noch nicht sanktioniert und damit konnte dieser Rubelverfall gestoppt werden. Aber das geht natürlich auch nicht ewig so weiter und die Frage ist, wann kommen die nächsten Sanktionen auch auf die gesamte Ölindustrie in Russland? Das Spannende ist, dass der Kapitalmarkt und insgesamt die Marktteilnehmer ja sehr viele mögliche Sanktionen schon vorwegnehmen, weil immer mehr Unternehmen sich von Russland abwenden, ihre Dienstleistungen in Russland nicht mehr zur Verfügung stellen. Lieferungen einstellen, Dienstleistungen nicht mehr anbieten, komplett alles sperren. Die ganzen IT-Konzerne haben in Russland ihre Systeme komplett eingestellt. Die Zahlungssysteme über Karten funktionieren nicht mehr. Und das Gleiche passiert auch im internationalen Ölmarkt. In der ersten Phase haben einige Länder Embargos verhängt und haben gesagt, Schiffe aus Russland können nicht mehr in unterschiedliche Häfen einlaufen. Jetzt kommt die nächste Steigerungsstufe, dass Schiffe mit russischem Öl nicht mehr einlaufen dürfen. Damit nehmen natürlich die Reedereien und die Kapitäne russisches Öl auch gar nicht mehr auf. Normalerweise wird im Monat so im Durchschnitt etwa 61 Millionen Barrel Öl aus Russland in der Welt hin und her geschippert. Dazu sind in der Größenordnung ungefähr 81 große Tanker notwendig. Jetzt aktuell sind nur 8 unterwegs und im Jänner waren es 25. Das heißt, man sieht, dass schon im Vorfeld deutlich weniger unterwegs war. Parallel dazu sind die Kosten für große Tanker explodiert. Das haben wir auch gestern in der Früh angesprochen. Ich habe dann gestern im Laufe des Tages von Bloomberg eine Auswertung bekommen, wo man sieht, wie die Kosten sowohl im Schwarzen Meer als auch in der Nordsee raketenhaft nach oben gestiegen sind, auf das 15, auf das 20-fache. Mittlerweile sind die Kosten für solche Tanker pro Tag 200.000 Euro, kommen von einer Größenordnung von 10.000, 15.000. Also ist richtig explodiert. Und das friert die Kapazitäten ein. Es gibt einen Analysten, der meint, dass mittlerweile ungefähr 70% des russischen Öls, was verfügbar wäre, damit es transportiert wird, eingefroren ist. Und deswegen gehen hier die Preise nach oben. Diese 70% machen in etwa 3,8 Millionen Barrel pro Tag aus. Kann das aus anderen Quellen kompensiert werden? Naja, leider nicht von heute auf morgen, aber wenn man die Kapazitäten anschaut, Saudi-Arabien, Iran, andere, die noch liefern könnten, wird man, wenn man Vollgas gibt, eine Größenordnung von 2,5 bis 3,5 Millionen Barrel erreichen können. Das ist also fast das, was von der Russlandseite ausfällt. Nur dauert das einfach eine Zeit, weil die Kapazitäten wegen der Pandemie und auch wegen der ESG-Thematik zurückgefahren wurden. Und das kann deswegen nicht von heute auf morgen sofort explodieren. Das Spannende ist, wenn man anschaut, was machen die OPEC-Staaten in der jetzigen Situation. Es gab gestern eine OPEC-Plus-Sitzung und die hat ganz genau 10 Minuten gedauert. Eine sehr heiße Phase im Markt und trotzdem wird jetzt kurzfristig noch nicht mehr gemacht. Der Druck auf Saudi-Arabien steigt, sich einerseits zu bekennen und klar zu sagen, ob Saudi-Arabien jetzt auf der Seite der, ich würde mal sagen, der normalen Welt steht oder auf der Seite der Schurkenstaaten. Interessanter Ausdruck, das haben wir schon lange nicht mehr verwendet. Kommt aber jetzt wieder, auch in der UNO-Vollversammlung sind nur 4 Länder hinter der russischen Invasion, haben sich dahinter gestellt. Und das ist jetzt die Gruppe der 4 Schurkenstaaten, die hier neu in der Auslage stehen. Und das Spannende ist, es gibt auch mittlerweile eine Analyse, bei welchem Preis würde die Nachfrage nach Öl ganz natürlich sinken, weil einfach Öl zu teuer wird. Und JP Morgan hat diese Analyse erstellt und kommt auf eine Zahl von 170 bis 180 Dollar je Barrel. Das wäre jetzt noch einmal von 110, mehr als 50% dazu. Wir haben sehr hohe Ölpreise 2007 gesehen, da waren wir in der Größenordnung von 140, 150 Dollar. Allein schon wegen der Inflation müssten wir derzeit bei 170 bis 180 sein. Aber das wünscht sich natürlich niemand, weil wenn man sich anschaut, was dann wirtschaftlich passieren würde, es gibt ja heute immer mehr Unternehmen, die mittlerweile genau mit diesen Rohstoffpreisen und auch mit den Energiepreisen beginnen zu kämpfen. Es gibt auch einige Aussagen, die sagen, super, ESG ist damit tot, die ganze grüne Welle. Jetzt muss man schauen, dass man die alten Energiefördermöglichkeiten, Kohlekraftwerke und Ölförderung noch stärker unterstützt, damit wir Energien haben. Ich denke, ich hoffe, dass das nur eine Übergangszeit ist, denn dass langfristig das nicht gut wäre, das haben wir schon erkannt. Dass kurzfristig jetzt die Energieversorgung absolute erste Priorität hat, ist auch logisch, weil wir müssen die Preise hier runterbekommen. Das ist auch aus dem Demokratie, politischer Sicht ganz wichtig, weil gerade Inflation sehr viel Sprengkraft beinhaltet. Und es gibt noch eine andere Thematik, auf die ich jetzt zum Schluss kommen will. Das sind die Rohstoffpreise im Agrarsektor, die Grundnahrungsmittelpreise. Und gerade die Ukraine ist ein ganz wesentlicher Lieferant. Auch Russland ist ein wichtiger Getreidelieferant für die Welt. Und wenn jetzt über Russland einerseits ein Embargo verhängt wurde, in der Ukraine logischerweise wegen des Krieges nicht produziert werden kann, mit hoher Wahrscheinlichkeit selbst das, was vorbereitet ist, nicht geerntet werden kann, dann gehen die Preise weiter in die Höhe. Und wenn wir uns die aktuellen Entwicklungen von Soja, von Weizen anschauen, dann sind wir deutlich höher als bei der letzten extremen Welle 2011, 2012. Und hier stellt sich die Frage, weil natürlich die Ärmsten betroffen sind und aus diesen Schichten gehen gesellschaftliche Spannungen auch sehr stark aus, wenn es um die Grundnahrungsmittel geht. Hier ist die Frage, wann die Finanzindustrie möglicherweise einen sehr gewagten großen Schritt machen würde und sagt, okay, wir stellen Finanzprodukte, Spekulationsprodukte auf Agrar oder auf Grundlebensmittel einfach ein. Das ist eine ganz gefährliche Geschichte, die hier passiert, aber wie gesagt, da geht es nicht nach Scholz-Janosch. Ich werde da in dieser Geschichte nicht gefragt. Aber es ist ja vorprogrammiert, dass wenn Inflation steigt, wenn Grundnahrungsmittel steigen, dass das gefährlich ist und in die falsche Richtung führt. Wenn wir uns zurückerinnern, vor 100 Jahren, als die Hyperinflationsphasen da waren nach dem Ersten Weltkrieg, waren die Grundnahrungsmittelpreise die schwierigsten Assetklassen, weil dort mussten dann staatliche Subventionen, Stützungen dazu genommen werden, weil aber die Inflation nicht eingefangen werden konnte. Ist das noch weiter nach oben? Davon sind wir noch weit weg. Aber gerade im Agrarbereich, natürlich, wenn man das als Anleger sieht und Agrarfonds in seinem Portfolio hat, dann freut man sich, weil im Moment Basisrohstoffe, Energiesektor und Agrarbereich die Portfolios natürlich sehr stark stabilisieren. Das, was auf der anderen Seite zurückgegangen ist, geht hier in die Höhe. Und es zeigt sich immer wieder, dass das Geld immer wieder sich neue Wege sucht. Das heißt, in einem sehr breit aufgestellten Portfolio, wo alle Sektoren, alle Bereiche drinnen sind, gleicht sich das summa summarum aus, weil in einem Bereich Geld abfließt und gerade im jetzigen Umfeld, wenn die Zinsen nahe null sind oder negativ, sucht sich das Geld dann andere Assetklassen und geht dann dort hinein, wo die Parameter gerade besser passen. Und das ist im Moment Energie, Basisversorgung, Basisrohstoffe und Agrarbereich. Das sind so die Entwicklungen des gestrigen Tages gewesen. Mal sehen, was heute noch dazu kommt und wie diese Woche dann ausklingt. Ob diese positiven Hoffnungen, Friedensverhandlungen, möglicherweise Waffenstillstandsverhandlungen, Der Kapitalmarkt klammert sich in all diese Bereiche hinein und versucht es sofort neu einzupreisen. Hoffen wir, dass spätestens in den nächsten Wochen etwas mehr Ruhe wieder hineinkommt, wobei man leider sagen muss, auch selbst dann, wenn Waffenstillstand oder Friedensverhandlungen erfolgreich sind, die Sanktionen und die Embargos werden nicht sofort gestoppt, die bleiben noch eine Zeit. Und die volle Wirkung von diesen Sanktionen werden wir erst in den nächsten Wochen und Monaten sehen. Deswegen sagt man eigentlich, dass die eine Sache dieser Angriff war und dieser Krieg, aber die Wirkung davon und Umstrukturierungen und Veränderungen im globalen Gefüge, das werden wir erst in den nächsten Monaten, Jahren sehen. Und das ist das, was dann in die einzelnen Portfolios langsam hineinsickern sollte, um zu schauen, was muss man da und dort anpassen. Aus diesem Blickwinkel auch heute wieder. Schönen Tag, erfolgreiche Gespräche. Freue mich, wenn wir uns morgen wieder hören beim nächsten Podcast aus dem Kaffeesatz.
Das war Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL&E Consulting zu aktuellen Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen. Verständlich erklärt mit Scholt Janosch. Aktuelle Fragen, Rückmeldungen und Anmeldungen zum nächsten Kapitalmarkt-Talk findet ihr auf unserer Homepage www.aleconsulting.at.